Finn, heute habe ich den jüngsten Podcast-Gast hier sitzen mit dir. Den Podcast gibt es ja nicht so lang, aber bisher hatte ich immer Menschen da, die öfter mal so locker doppelt so alt sind wie du und die sehr, sehr viel von ihrer Lebensgeschichte und ihrem Leben zu erzählen haben. Jetzt habe ich dich hier heute sitzen und du bist zarte
18
Jahre und falls sich jetzt die Zuschauer und Zuhörer fragen, was habe ich mir dabei gedacht, einen 18-jährigen jungen Mann einzuladen zu mir in den Podcast, kann ich euch beruhigen, denn der Auslöser war, da lief ein Radiospot, aus dem hervorging, der ist übrigens auch Stuttgarter, dass es da einen jungen Mann gibt, der vorhat, vom untersten Teil Deutschlands zum obersten Teil Deutschlands zu laufen innerhalb von 25 Tagen. Und dann habe ich mich mit meinem Kollegen kurz geschlossen im Team und der hat mich dann auf noch mehr Sachen aufmerksam gemacht. Und zwar nicht nur, dass du vorhattest, von unten nach oben zu laufen, sondern mit deinen 18 Jahren nicht nur jetzt gerade dein Abi gemacht hast, sondern auch schon deine erste Firma gegründet hast. Und da waren ganz, ganz viele Punkte, wo ich gesagt habe, weil ich ja selber Vater bin, ich so, Moment mal, wer ist dieser Typ eigentlich? Ja? Wer ist dieser Typ eigentlich mit 18 Jahren solche Cojones zu haben, ja, so viele Dinge, so viele Hebel in Bewegung zu setzen, die ja manche mit 40 nicht hinkriegen. Und das war der Grund, wo ich dir dann auf Insta geschrieben habe, hey Finn, ich glaube, wir müssen reden.
Ja, also danke für die Einladung auch.
Sehr gerne.
Ich freue mich, hier sein zu können und ich hoffe, ich kann wirklich sehr viel auch mit vielen jungen Leuten da draußen teilen, weil ich denke, ich habe einiges, was ich hier weitergeben kann.
Unbedingt. Also das war ja auch so mitunter ein ganz, ganz großer Punkt, warum ich dich hier haben wollte, denn so ein bisschen die Generation, in der du dich gerade befindest, von der Altersklasse her, ist ja krass zweigeteilt. Du hast ja zwei Lager. Einmal so dieses Lager, was nur chillen will und das Lager, wo so ist wie du, wo sagst du, hey, all in, ich gehe auf alles, ich will Vollgas geben, ich will mehr aus meinem Leben, ich will Disziplin, Durchhaltevermögen, richtig was reißen. Und so jemanden wie dich habe ich dann auch gerne hier sitzen, um dann junge Menschen zu inspirieren und zu zeigen, hey, du musst nicht 30, 40, 50 sein, um was zu reißen. Du kannst auch schon mit 18 loslegen. Aber wie kommt das, dass du so diesen inneren Mut, diese Disziplin und diese Stärke in dir hast? Ist das irgendwie schon so bei dir gewesen von Kindesbeinen auf an, dass du das von deinen Eltern beigebracht bekommen hast?
Also ich habe das nicht wirklich von meinen Eltern beigebracht bekommen. Das war so ein Ding, was ich mir selber über die Zeit beigebracht habe, weil sowas entsteht ja nicht von außerhalb. Das entwickelt sich erstmal nach einer Zeit. Also bei mir hat das Ganze einfach damit angefangen, dass meine Eltern mich mit 6 Jahren ins Judo geschickt haben. Und da habe ich angefangen, in den Kampfsport reinzukommen und irgendwann dann auch angefangen, Wettkämpfe zu machen. Und wir hatten zu der Zeit wirklich sehr gute Trainer. Und dann hat sich das quasi so ergeben, dass ich in den Wettkampfsport reingekommen bin. Und das Tolle war wirklich, diese Trainer haben dir von Anfang an wirklich mitgegeben, was du wirklich brauchst, dass Durchhaltevermögen wirklich dich zu was bringt. Und das war so ein Ding. Also ich habe wirklich lange gebraucht, um es zu verstehen. Und dann hat es halt irgendwann Klick gemacht bei mir. Und dann habe ich angefangen, mehr zu trainieren und habe dann gesehen, dass ich einfach durch mehr Training mehr erreiche als meine Gegner. Und bin dann auch immer, immer besser geworden. Und das war dann so ein Ding, was mich dann einfach dazu bewegt hat, so zu werden, wie ich jetzt bin. Und dass ich, wenn ich jetzt Ziele vor mir habe oder ja einfach Sachen vor mir habe, die mir eigentlich schwer erscheinen, dass ich dann einfach sagen kann, ja, das schaffe ich easy, weil es gibt nichts, was unmöglich ist. Und das ist das, was ich quasi gelernt habe.
Das heißt, durch mehr Training automatisch hast du irgendwie für dich schon so suggeriert, so hey, wenn ich mehr trainiere wie der gegenüber, bin ich automatisch besser wie er.
Genau.
Also, hast du das auch so in die Tat dann umgesetzt? Also warst du dann auch immer besser wie dein Gegner?
Tatsächlich in unserem Verein immer ein Junge, der war deutlich besser. Und ich habe mich immer gefragt, warum das so ist. Also ich war in meiner Gewichtsklasse immer der Zweitbeste.
Mhm.
Da gab es, David hieß der. Und das ist jetzt übrigens auch der Kollege, mit dem ich das Unternehmen gegründet habe.
Spannend.
Und wir haben uns quasi immer gebettelt in der Gewichtsklasse. Also es waren immer nur wir beide und er wurde immer Erster und ich wurde immer Zweiter.
Aber auf sportliche Art und Weise habe ich gebettelt.
Genau, also im Judo ist es immer so, wenn man den anderen wirft, hilft man ihm immer hoch und es ist einfach wichtig, dass man diesen Respekt da auch rüberbringt und das behalte ich mein ganzes Leben lang. Und dann habe ich halt mir diesen einen Jungen angeschaut, der halt immer länger geblieben ist. Und dann habe ich mir überlegt, wenn der immer länger bleibt und immer mehr macht, dann ist er ja logischerweise besser. Und genau das habe ich dann einfach für mich umgesetzt. Und dann bin ich immer so lange in der Halle geblieben, bis er gegangen ist und habe dann noch 15 Minuten draufgesetzt. Und die ersten Jahre hat es mir dann eigentlich nichts gebracht. Aber dann, nach einem Jahr oder zwei, fängst du an, Fortschritte zu merken. Und dann habe ich auch angefangen zu gewinnen. Und das war wirklich eine krasse Erfahrung.
Kennst du so die Geschichte ein bisschen von Ronaldo? Warum er da hingekommen ist, wo er heute ist?
Ein bisschen.
Ja? Weißt du so, dass er eigentlich nicht der Talentierteste immer war?
Ja.
Sondern eher der Fleißigste?
Ja, genau.
Also dass er früher auf dem Platz war und später, als alle gegangen sind, also der Erste und der Letzte, der auf dem Platz war.
Ja.
Und das dazu beigetragen hat, dass er irgendwo ein Stück weit auch da hingekommen ist, wo er heute steht?
Ja, also habe ich gehört und es ist ja auch, also ich glaube, das bringt einen einfach weit. Ich war selber nie wirklich der Talentierteste, auch im Judo nicht. Und ich bin jetzt auch kein wahnsinnig talentierter Läufer zum Beispiel. Also ich habe jetzt auch Clips von mir gepostet auf TikTok und so, wo dann die Kommentare voll waren mit, wie läuft denn der und keine Ahnung. Und ich arbeite ja da auch dran, aber das war, mit viel Arbeit kannst du immer alle outperformen. Da bin ich ganz fest überzeugt von.
Also würdest du sagen, Fleiß schlägt Talent?
Immer.
Okay. Eine Sache, die hast du schon mit 18 sehr richtig erkannt und die versuche ich auch immer so ein bisschen Menschen mitzugeben. Ob das jetzt mein Umfeld ist, ob das jetzt Menschen ist, die mir zusehen oder zuhören auf den sozialen Medien, ist immer, fang lieber schlecht an, wie gar nicht loszulegen. Weil das Problem ist, ich merke das auch immer wieder, wenn ich mit anderen Menschen spreche, ist, die sagen, ey, ich will auch mit Content anfangen, aber ich habe noch nicht die richtige Kamera, ich habe noch nicht das richtige Mikro, ich will auch mit Podcast anfangen, aber weißt du, mir fehlen die richtigen Gäste und ich habe doch auch keine Zeit dafür und das muss aber eigentlich so sein und das muss aber eigentlich so sein. Und weißt du, was das alles sind?
Ausreden.
Ganz genau. Und das Problem ist, in 9 von 10 Fällen mit dieser Denkweise, die ich in meinem Leben entwickelt habe, anstatt 10 Meetings zu führen und irgendwie 30 E-Mails hin und her zu schieben, einfach mal loszulegen und dann auf dem Weg zu schauen, wird's was oder wird's nichts? Und wenn's was wird, auf dem Weg dann auch zu lernen und besser zu werden.
Ja.
Weil du hast es perfekt gerade aufgeführt mit Judo. Ja? Du bist nicht der beste Kämpfer. Ich weiß nicht, da gibt's ja auch diese farbigen Gürtel, oder?
Ja, genau.
Welche Farbe hast du?
Braun. Also, aber schwarz.
Ist das die ist Vorstufe bisschen, von Schwarz?
Ja, das ist die Vorstufe von Schwarz, aber Schwarz ist ein bisschen wie Führerschein. Also das zieht man immer ein bisschen hin, weil, also ich war immer im Wettkampfsport drinne.
Ja.
Es gibt auch Leute, die zum Beispiel einfach die Gürtelprüfungen machen und sich dann da durchprüfen lassen. Aber ich habe die Prüfungen auch immer einfach nebenher gemacht, weil die meiste Trainingszeit immer in den Wettkampf geflossen ist. Und deshalb habe ich aber noch nicht die Zeit gefunden, den Schwarzen zu machen.
Also war der Gürtel oder die Farbe des Gürtels war dir jetzt per se gar nicht so wichtig?
Nee.
Sondern du wolltest halt einfach aktiv kämpfen.
Ja, also es ist egal, wer da vor dir steht, ob der andere jetzt Anfänger ist oder was auch immer. Der Gürtel ist nicht das, was zählt. Das ist ja einfach nur das Äußere. Ich kenne Leute wirklich, die haben Anfängergürtel, aber haben trotzdem auf der deutschen Meisterschaft komplett auseinandergenommen. Also das ist wirklich, ja, das hat keine Aussagekraft, finde ich. Also wenn dann nur ein bisschen.
Jetzt bist du ja vom Typ her, wenn du so vor mir stehst, ich habe dich ja jetzt gerade das erste Mal live gesehen, als du jetzt hier reingekommen bist, ein junger, vielleicht ein bisschen athletisch aussehender Typ. Ich würde sagen, wenn man dich so auf der Straße sieht, könnte man dich unterschätzen auf körperlicher Ebene, weil du hast ja auch noch dieses nette Milchbubi-Gesicht, dann siehst du aus wie Schwiegermamas Liebling.
Ja.
Wie ist denn das für dich so auf der anderen Seite, wenn du jetzt einen Gegner vor dir stehen hast und der ist zum Beispiel doppelt so groß oder doppelt so breit wie du? Stellt es ein Problem für dich da in deinem Kopf?
Nee, also wenn du in den Kampf gehst im Judo, dann ist es ja so, du darfst keine Angst haben. Und wenn du da reingehst und Angst hast zu fallen, dann wirst du fallen. Das, was du wirklich machen musst, ist, du musst reingehen und du musst nur darauf aus sein zu werfen. Und ich glaube, das ist wirklich das Tolle am Judo, das kann man auf alles im Leben beziehen. Ich meine, wenn man in irgendeine Situation reingeht und Angst hat, wenn ich jetzt sage, ich habe Angst, ein Unternehmen zu gründen oder so, dann wird man es entweder nicht machen oder man macht es nur halbherzig. Und wenn man sagt, man geht rein und man geht all in und man setzt da alles rein, was man hat, dann wird es funktionieren. Und das ist mir auch selber einfach wahnsinnig wichtig.
Wann hast du angefangen mit Judo nochmal?
Mit 6 Jahren.
Mit
also
ich mach's
jetzt, ja, bald 13 Jahre.
Okay, brauner Gürtel. 13 Jahre, wir warten noch auf den Schwarzen,
yeah.
Die Führerscheinprüfung. Okay, okay. Und schulisch ist es ja dann logischerweise auch weitergegangen bei dir.
Ja, klar. Also Abi war quasi nebenher ein bisschen.
Abi war nebenher?
Ja, also es war wirklich so, ich hatte einiges zu tun, vor allem auch geschäftlich. Und das war
mit halt, 6? Nein.
Nein.
Während dem Abi?
Während dem Abi, ja. Das war dann wirklich, das Abi hat man halt gemacht. Ich saß immer im Unterricht, ich habe immer gut zugehört so und konnte mir dann daraus die Sachen quasi immer herleiten und habe das dann immer in den Arbeiten auch ganz gut hinbekommen. Aber als ich dann heimgekommen bin oder nach dem Training heimgekommen bin, dann war für mich immer, ich muss mich jetzt hinsetzen, ich muss jetzt wieder anfangen, an dem Unternehmen weiterzuarbeiten, weil das ist einfach, es ist einfach das Geilste, was ich kenne, meiner Meinung nach. Das macht einfach nur Spaß und es ist wie so ein Game, wo du jeden Morgen aufwachst und dich einfach drauf freust, zu zocken quasi. Und es war dann habe ich halt Schule nebenher gemacht, also im Mathe-Abi habe ich es dann auch so gemacht. Ich habe nur ein Thema gelernt aus 3, ich habe es mündlich gemacht und genau das kam dann auch dran.
Also wie ein bisschen im Casino mit Schwarz und Rot.
Ja, das Thema war sogar Stochastik. Also ich habe nur Stochastik gelernt und dann kam genau Stochastik dran. Und dann bin ich noch auf die 9 Punkte gekommen im Mündlichen.
Wie hast du dein Abi abgeschlossen? Mit was für einer Note?
2,1.
Bist du eigentlich jemand gewesen, der auch nach der Schule zu Hause fleißig gelernt hat?
Nein. Also das Einzige, was ich gemacht habe, war, ich habe so ein Ding, ich kann mich einfach in so ein Thema reindenken und ich finde manchmal Themen, wo ich dann einfach drüber obsesse. Also da sitze ich dann, ich fange an, mir auf YouTube 3-4 Stunden Videos reinzuziehen von den Themen und habe deshalb auch ein ganz gutes Allgemeinwissen so. Ich denke, das hat mich auch in der Schule weitergebracht. Aber ich kann mich nicht hinsetzen und einfach mit so einem Buch so Sachen auswendig lernen oder so. Das ist einfach nicht mein Ding, nicht mein Stil quasi.
Aber soll ich dir was sagen? Das, was du gemacht hast, dieses Obsessed-Sein von gewissen Themen und die stundenlang YouTube-Videos reinziehen, ist auch eine Form von Lernen.
Ja, klar.
Jetzt vielleicht nicht themenspezifisch, dass du gesagt hast, so, ich lerne jetzt Stochastik wie ein Geistesgestörter, ja, sondern du willst dich ja allgemein weiterbilden. Das heißt, du hast schon einen gewissen Wissensdurst in dir gehabt und den trägst du voran, weshalb du ja auch viele Sachen parallel machst, wie zum Beispiel Judo und nebenbei Abi, wo es, glaube ich, bei den meisten ja umgekehrt ist. Die machen Abi und nebenbei Judo. Aber ich spule mir nochmal zurück. Du hast ja mit 6 angefangen mit Judo. Ne, hast ja gemerkt, ey, das macht voll Spaß. Hast dich reingefuchst. Dann ging es ja los mit der Schule. Dann kam die erste Klasse. Und bist du dann direkt nach der 4. ins Gymi reingekommen. Mit der Empfehlung, yo, der Finn, das ist so ein Guter, der passt im Unterricht schon auf. Warst du schon in den jungen Jahren auch in der Schule so aufmerksam? In der Grundschule?
Ja, schon. Also ich war jetzt nicht jemand, der, also klar, es hat ein bisschen variiert, ob ich jetzt Bock hatte auf das Thema oder nicht. Mhm. Also es gab auch Themen im Unterricht, wo ich dann einfach gesagt habe, so nee.
Was hast du dann gemacht?
Oh, Tic-Tac-Toe mit dem Sitznachbar oder so. Also ja, der Klassiker halt. Also ja, Französisch war zum Beispiel überhaupt nicht mein Ding.
Okay.
Ja, aber.
Gut, das kam ja im Gymi erst und nicht in der Vorschule.
Genau. Aber ja, auch in der Grundschule war ich eigentlich immer ziemlich gut dabei. Also schulisch immer ganz gut. Aber es war jetzt nicht so, dass ich wirklich wahnsinnig viel Aufwand in Lernen oder so gesteckt hätte, weil das war es mir am Ende nicht wert. Ich dachte mir so, ja, wenn ich so einen 2er-Schnitt habe, dann passt alles und dann kann ich die Zeit auch für andere Sachen nutzen.
Jetzt bist du ja 18, hast ja jetzt frisch dein Abi gemacht. Kampfsport war ein Thema, ins Unternehmertum bist du ja gekommen. Aber vor 5 Jahren ist eine Sache passiert, 5, 6 Jahren, die hat ja unser aller Leben weltweit beeinflusst, und zwar Corona. Und zu der Zeit warst du ja auch in der Schule und zu der Zeit hast du auch aktiven Kampfsport betrieben. Wie hast du das für dich wahrgenommen? Also weil ich als Vater von 4 Kindern, ich weiß noch damals, mein Elias, ich musste ihm helfen beim Homeschooling und das war für mich eine absolute Katastrophe. Er war nämlich in der 3. und die haben Zoom-Homeschooling gemacht und dann gab es Hausaufgaben, da musste ich ihm dabei helfen und ich, der zu dem damaligen Zeitpunkt 37 war oder so, ich musste googeln, ja, fairerweise, weil ich den Stoff der 3. Klasse nicht verstanden habe oder was die von mir wollen oder worum es überhaupt geht. Wie war das denn jetzt für dich zu dem Zeitpunkt vor 5 Jahren? Da warst du ja 13, 12, 13, 2019, 2020, war ja Corona-Peak-Phase, wo dann Lockdown kam. Du konntest sicherlich keinen Kampfsport mehr ausüben, ja, weil es war ja alles verboten. Schulen konnte man nicht betreten, alles von zu Hause. Wie war das denn für dich, der ja bestimmt jemand ist, der ja irgendwo auch freiheitsliebend ist, so?
Ja.
Ja, der gerne unterwegs ist, Kampfsport, draußen sein, aktiv sein, was bewegen. Wie hast du das denn für dich wahrgenommen?
Es war schon sehr hart, vor allem bei uns war es ja auch so, wir hatten mehrmals Corona in der Familie. Das heißt, wir hatten, ich glaube, 3, 4 Monate auch Ausgangssperre, also dass wir nicht raus durften. Das war,
weil jeder mal Corona bekommen hat?
Ja, genau, das ging einmal so durch quasi und dann ja, war halt jeder mal weg. Das war wirklich hart, vor allem das Härteste war für mich auch einfach dieser soziale Kontakt, der gefehlt hat. Also die Freunde sehen und so weiter. Also dann habe ich auch irgendwann angefangen, morgens laufen zu gehen, als es dann wieder ging. Das hat mir dann wirklich geholfen, auch vorm Unterricht immer bin ich dann...
Meinst du auch so psychisch so ein bisschen...
Ja, das hat mir einfach den Kopf frei gemacht. Das war schon gut. Und dann ist man halt an PC gekrochen, hat sich dann da hingesetzt, hat sich dann irgendwas von den Lehrern angehört, während dann halt auf dem anderen Bildschirm noch irgendwas nebenher lief quasi. Also ja, Homeschooling war jetzt nicht wirklich effektiv, fand ich. Also es war, man saß halt da, hat probiert so viel da zu sein, wie nur nötig, dass es dem Lehrer nicht auffällt quasi. Ja, und man hatte dann schon eine Lücke quasi. Aber ja, sporttechnisch konnte ich zum Beispiel in der Zeit wirklich wahnsinnig viel aufholen, weil ich auch einfach angefangen habe, zu Hause zu trainieren, während die anderen halt gar nichts gemacht haben. Und dann hatte ich auch nochmal wieder diesen Vorteil, dann im Judo aufzuholen.
Wie hast du das gemacht, zu Hause zu trainieren?
Ich habe einfach angefangen, auf YouTube einzugeben, keine Ahnung, Bauchworkout. Und dann kamen die Sascha Huber Tutorials, die man halt findet. Habe ich halt damit angefangen und dann immer diese Homeworkouts gemacht mit Liegestütze, Klimmzüge und so weiter. Und das war dann schon, das hat mich dann schon gut weit gebracht. Und ich habe dann auch gemerkt, wie ich dann zum ersten Mal richtig Muskeln aufgebaut habe. Und das macht einen natürlich schon happy. Und das ist dann auch super für den Kopf. Also das war eigentlich das Positive, was ich aus der Zeit rausziehen konnte.
Und als es dann wieder losging und man auch wieder kämpfen konnte aktiv oder zum Verein reingehen, hast du gemerkt, dass du den anderen gegenüber einen kleinen Vorteil hattest?
Ja, das auf jeden Fall. Also bei uns hat es tatsächlich so angefangen, dass die Halle erst geöffnet wurde. Und dann hatte man quasi, man durfte zwar in die Halle, aber man durfte noch nicht Körperkontakt haben. Das heißt, wir haben dann mit Terrabändern quasi immer unsere Eindrehtechniken geübt. Und dann erst 2 Monate später war das, glaube ich, dann konnten wir erst wieder richtig Judo machen.
Ach du Scheiße.
Ja, aber dann muss ich sagen, habe ich es wirklich gemerkt. Und dann habe ich auch gesehen, dass ich auf einmal stärker bin. Und man hat wirklich gemerkt, wer in der Zeit was gemacht hat und wer nicht.
Und wie war das in der Schule? Konntest du die Leistung halten so in der Phase oder ist es so ein bisschen eingebrochen?
Ja, also ich glaube, es ist bei jedem irgendwie ein bisschen eingebrochen, aber die Lehrer hatten ja auch mehr oder weniger Verständnis für. Es war ja auch komisch. Ich meine, da saß man im Unterricht, Lehrer hatten alle Masken an, immer den Corona-Test morgens und also es war eine sehr komische Zeit. Aber ich muss dann sagen, so als es dann so auf die 10. zuging oder so, dann war das wieder hinter einem, man hat das Ganze aufgeholt und dann ging es weiter, wie es halt in der Schule weitergeht.
Wann kam der Punkt, wo du gemerkt hast, so, dass dir Unternehmertum liegt oder dass du irgendwie Bock hast, nicht nur Kämpfer zu sein, Sportler zu sein, Schüler zu sein, ein junger Mensch zu sein, Jugendlicher, sondern Bock hast, irgendwie Unternehmer zu werden?
Also es war auch 2022, im Winter tatsächlich. Also da war ja auch noch Corona quasi. Und dann bin ich so in dieses Self-Improvement-Rabbit-Hole auf YouTube reingekommen, weil ich habe, wie gesagt, auch wahnsinnig viel Zeit damit verbracht, YouTube zu schauen, mir da Sachen beizubringen, in Themen reinzuarbeiten und so weiter. Und dann bin ich halt in Self-Improvement reingekommen und habe dann angefangen, einfach mal mein Leben zu überdenken. Also das ist so ein Ding, das machen viele Menschen gar nicht. Oder auch Leute, die 50, 60 sind, haben es vielleicht noch nicht gemacht. Aber dann habe ich mich einfach gefragt, wer bin ich und was mache ich hier eigentlich? Und dann bin ich einfach zu dem Punkt gekommen, dass man ja nur ein Leben hat. Und mit diesem einen Leben kannst du machen, was auch immer du willst. Und das habe ich im Judo gelernt. Ich habe gelernt, dass ich genau das umsetzen kann, was ich will. und genau das machen kann, was ich will. Und dann habe ich meine Jungs angerufen und war so zu denen so, ja, Jungs, was machen wir nach der Schule eigentlich? Und dann haben wir angefangen, ein bisschen zu brainstormen, ein bisschen zu überlegen. Und dann war uns schon klar, dass wir was in die Richtung machen wollten. Aber da haben wir angefangen mit, keine Ahnung, T-Shirt-Designs für Print-on-Demand-Websites zu erstellen oder so. Haben uns ein bisschen in Krypto reingearbeitet, wollten dann, ich glaube, personalisierten Schmuck verkaufen, also quasi Dropshipping, das, was man halt so kennt. Das ist dann aber mehr oder weniger immer gescheitert. Und dann habe ich mal meine Mutter gefragt, so, was sollte ich denn machen? Und sie war so, sie hat mich so angeschaut und hat mir gesagt, so, mach doch was, was dir wirklich liegt und wo du auch wirklich dahinter stehst. Und dann habe ich überlegt und dann war mir natürlich klar, dass ich was mit Sport machen will und auch meine Mission quasi nach außen tragen möchte. Also meine Mission, die quasi hinter allem steht, ist ja Unlock Your Potential. Das ist ja auch der Slogan von meiner eigenen Supplement-Marke. Und das war dann quasi das, worauf ich gekommen bin. Und dann war ich so, ey, ich gründe eine Supplement-Marke. Ich will jugendlichen Sportlern Supplements zugänglicher machen und einfach eine Bewegung schaffen, die ja die Jugend quasi umkrempelt.
Okay. Nicht gerade das einfachste Thema, was du dir ausgesucht hast, denn der Markt ist riesig und du hast Mitbewerber, die enorm groß sind. Das heißt, wann ging es los mit der Supplement-Firma?
Also Plan war das eigentlich schon mit 16 zu starten.
Okay.
Da haben wir auch angefangen, da haben wir dann angefangen, das Konzept auszuarbeiten, geschaut, wo wir eigentlich im Markt sein wollen, wie wir das mit dem Branding machen wollen und so weiter. Und dann ist natürlich der erste Schritt, man muss ein Gewerbe anmelden. Und dann hat es angefangen. Ich meine, man kennt ja Deutschland, man weiß, wie es hier in Deutschland ist. Und unter 18 ein Gewerbe anzumelden, ist schon extrem schwer.
Weil du musst ja deine Eltern mitnehmen.
Du musst deine Eltern mitnehmen und du musst zum Familiengericht gehen,
ja,
um dann quasi beglaubigen zu lassen, dass du in der Lage bist, ein Unternehmen zu führen. Was ja eigentlich kein Ding ist. Und ich hatte auch mit ein paar Leuten, die es auch unter 18 gemacht hatten, Rücksprache gehalten. Die meinten alle, war total entspannt. Aber das war es bei uns tatsächlich gar nicht. Wir hatten einen 30-Seiten-Businessplan ausgearbeitet, den wir denen dann vorgelegt hatten, weil die das so von uns verlangt haben.
Der Familienkasse?
Nee, das Familiengericht tatsächlich. Nee, das war IHK und Familiengericht wollten das Ganze haben. Und dann haben wir denen halt den Businessplan ausgearbeitet, 30 Seiten, da quasi das PDF-Dokument, nee, nicht mal das PDF-Dokument rübergeschickt, sondern wir mussten das in Briefform bei denen abgeben. Und genau, dann wollten wir das quasi über meinen Kumpel erstmal machen, weil der vor mir 18 geworden wäre. Also sind wir da zum Familiengericht gegangen, hatten dann eine Anhörung. Da wurden wir dann befragt zu allem Möglichen, wie wir es mit den Versicherungen machen, wo wir die Produkte herbeziehen und so weiter. Und dann haben wir am Ende einen Brief bekommen, wo es dann hieß so, ja, wir sind nicht in der geistigen Verfassung, ein Unternehmen zu führen. Wo wir uns dann auch so dachten, so, woher kommt das? Vor allem, es war eigentlich unbekundet. Haben wir einfach nur bekommen, aber waren wir so, shit, was machen wir jetzt?
Wer hat die Entscheidung getroffen, dass ihr nicht in der geistigen Verfassung seid, ein Unternehmen zu führen?
Die Frau beim Familiengericht.
Ist sie selber Unternehmerin?
Nein. Spannend. Ich meine, das sind ja meistens einfach nur irgendwelche Beamte. Und man weiß ja, wie es ist. Ich meine, da schickt man einen Brief hin und dann kommt da, wir haben wirklich mit denen auch geschrieben gehabt und Briefverkehr gehabt. Da haben wir einen Brief geschickt und dann kam 4 Monate später die Antwort darauf, nachdem wir 3-mal angerufen hatten beim Amt.
Also ich finde grundsätzlich immer so sehr, sehr schwierig. Ich bin ja als Immobilienunternehmer auch immer sehr, sehr oft mit dem Baurechtsamt in Berührung. Und da gibt es ja auch immer die abenteuerlichsten Geschichten, die da so passieren. Und da stelle ich dann auch immer fest, wo ich so mir die Frage stelle, dass da Angestellte, Beamten, Beamtinnen sitzen, die Entscheidungen treffen, die ihr Menschenleben beeinflussen, zum Positiven oder auch zum Negativen. Aber das finde ich zum Beispiel so ein Paradebeispiel dafür, dass da eine Beamtin sitzt und dann die selber keine Unternehmerin ist, die nicht weiß, was dahinter steckt, weil ein Unternehmer oder ein Selbstständiger und ein Angestellter oder Beamte sind immer zwei Paar Stiefel. Und dann darüber urteilt, ob du in der geistigen Verfassung bist, ein Unternehmen zu führen.
Ja.
Wie habt ihr es aber geschafft, sie vom Gegenteil zu überzeugen?
Konnten wir tatsächlich nicht. Also wir mussten quasi dann, also das Einzige, was wir machen konnten, war quasi einfach eine Beschwerde an die schreiben und sagen, was, warum, woher kommt das? Wo er einfach zurückkam, ja, ist halt so. Und was wir dann halt hätten machen können, wäre ja dann eine Klage einzulegen gegen die am Oberlandesgericht. Aber das konnten wir zum einen nicht finanziell stemmen und wir hatten auch keine Ahnung von dem ganzen rechtlichen Zeugs dahinter. Deshalb mussten wir uns wirklich hinsetzen und einfach warten.
Bis ihr volljährig seid.
Genau. Also es war dann wirklich hart für uns. Aber in der Zeit haben wir dann einfach gewartet und angefangen, das Ganze schon mal aufzubauen von hinten. Also die Label-Designs haben wir gemacht, wir haben den Produzenten herausgesucht, wir haben die Website aufgebaut und so weiter. Das Ganze, was man halt im Backend macht. Und dann, sobald er 18 war, war das, also mein Kumpel, war das Erste, was er gemacht hat, direkt zum Rathaus laufen, Gewerbeschein ausfüllen und dann war das Ding am Start. Und dann haben wir quasi über unseren Produzenten dann die erste Lieferung bestellt für unsere Supplements.
Welche Rechtsform habt ihr dafür gewählt beim Gründen?
Einzelunternehmen. Ja.
Einzelunternehmen. Genau. Das heißt über den Kumpel?
Über den Kumpel, ja.
Okay. Und dann hast du ja auch einen Gewerbeschein im Prinzip gemacht oder ein Gewerbe angemeldet, parallel dazu?
Nee, also es lief quasi darüber dann.
Okay. Und irgendwann später bist du dann dazu gestoßen?
Genau.
Interessant. Und das war der David?
David, ja. Also quasi der Junge, mit dem ich mich früher gebattelt hatte im Judo. Und das ist wirklich so eine tolle Freundschaft auch, weil wir sind beide wahnsinnig ehrgeizig.
Mhm.
Und klar, es ist manchmal auch ein bisschen kontraproduktiv, wenn man den anderen sieht und merkt so, der ist besser in was und dann direkt so ein bisschen probiert, sich da zu betteln. Aber es ist halt auch wahnsinnig toll, weil wir ziehen uns beide immer hoch. Also es ist immer dieses, ja, wenn man zum Beispiel merkt, der andere hat jetzt mehr Kraft aufgebaut oder so, dann muss man da direkt nachlegen und macht dann mehr. Und genau da pushen wir uns halt. Und das ist einfach geil. Und ich finde, das ist auch ein Ding, wo die meisten Freundschaften eigentlich hinauslaufen sollten, dass man sich gegenseitig hochzieht und pusht.
Sehr gut.
Ja.
Wie lange ist es her, dass ihr jetzt gegründet habt?
Es war jetzt im, genau, wir hatten jetzt am 27. September, August, 27. August letztes Jahr gegründet. Und dann, bis die Produkte da waren und so und wir dann wirklich den Launch machen konnten, das war dann dieses Jahr am 1. März.
Mhm.
Und dann sind wir quasi bis nach meinem Deutschlandlauf ausverkauft gegangen.
Ernsthaft?
Ja.
Herzlichen Glückwunsch.
Vielen, vielen Dank.
Wie viel Geld musst du dir eigentlich aufbringen? Ich meine, du musst ja erstmal mit allem in Vorleistung gehen. Allein schon Label, Website hier und hast du nicht gesehen. Und wenn du die Produkte bestellst, vor allem wenn du ein neu gegründetes Unternehmen bist, dann seid ihr auch noch sau jung. Dann kommt keiner und sagt, ja, ich gebe euch mal hier auf Kommission und zahlt dann irgendwann später, sondern musst vorstrecken.
Ja, genau.
Wie viel Geld habt ihr investiert?
Also wir haben das quasi über White Labeling gemacht und dann ganz niedrige Bestellmengen, dass man das mit so wenig Kapital wie möglich starten kann.
Mhm.
Und haben uns dann halt auch einen guten Produzenten rausgesucht, der hier in Deutschland produziert, der halt auch was Gescheites macht entsprechend. Und dann haben wir, glaube ich, für die erste Charge 2.200 Euro gezahlt, die wir dann aus eigener Tasche, beziehungsweise auch, wir hatten ja 2022 auch ein bisschen angefangen, in Krypto zu investieren. Und das ist uns dann auch zugute gekommen. Das heißt, wir konnten dann daraus ein bisschen was nehmen. Und ja, dann haben wir quasi die erste Charge einfach so selber finanziert.
Woher kam das Geld damals für Krypto zum Investieren? Boah, Taschengeld von den Eltern?
Taschengeld, oder? Ja.
Ernsthaft?
Ja.
Nein.
Doch.
Das Taschengeld von deinen Eltern hast du investiert?
Ja, klar. Also es war wirklich 2022, da bin ich dann auch nochmal wieder über YouTube in das Krypto-Rabbit-Hole rein. Und das war zu einer Zeit, da war Bitcoin auf 17.000.
Mhm.
Und dann habe ich mir da Videos angeschaut zu irgendwelchen Coins und was auch immer. Und dann, mein Vater hat immer so ein bisschen nebenher in Aktien investiert. Und da war ich so, ja, so machst du so 20-30% plus vielleicht mal, wenn du Glück hast in einem Jahr. Und dann habe ich mir so Videos angeschaut. Und dann war der Typ so, ja, das Ding könnte ein 30x machen. Und ich war so, ja, 30% entspannt. Und dann habe ich nochmal hingehört und habe gemerkt, er meint 30, verdreißigfacht. Und dann also war ich
300%.
So, ja, genau.
Nee, 3000.
3000%. Und dann war ich so hooked und habe dann direkt den Kumpel angerufen und war so, ey, lass mal da reinschauen. Das kann wirklich was Gutes sein. Und dann haben wir auch angefangen, uns da reinzuarbeiten und haben dann das Taschengeld quasi investiert. Und ich meine,
für wie viel Facht habt ihr das Taschengeld dann?
Boah, ich glaube, das Taschengeld, was wir am Anfang investiert hatten, jetzt bestimmt verfünf- oder verzehnfacht. Das ist schon, und es war wirklich nicht viel, was wir investiert hatten. Also ich glaube, ich hatte damals Hedera mit 100 Euro gekauft und jetzt ist es, keine Ahnung, 800 bis 1000 wert, was ich damals reingehauen habe. Mhm. Also es ist schon ordentlich.
Und habt das Geld rausgezogen und habt dann im Prinzip die Firma gegründet und die erste Bestellung getätigt, 2200 Euro.
Ja.
Und seid dann beim ersten Launch direkt ausverkauft gewesen.
Genau. Und jetzt müssen wir halt immer schauen, dass wir quasi immer die Produkte neu nachbekommen und dass wir da auch hinterher sind, weil wir hatten jetzt wirklich eine Zeit, wo wir ein bisschen Lieferschwierigkeiten hatten, wo dann die Kunden auch ohne Produkte waren. Das darf nicht passieren. Deshalb, das ist jetzt so unser großes Projekt, da dann die Chargen immer so anzupassen, dass die dann da sind, wenn die Kunden quasi, wenn es quasi ausverkauft ist.
Arbeitet ihr immer mit so Produktlaunches so? Macht ihr das so ein bisschen wie diese ganzen Streetwear-Marken, dass ihr sagt so, hey, wir haben jetzt den Drop 1, 2, 3, 4 im Jahr 2025 mit bestimmten Produkten, die ihr raushaut und die gibt es dann danach nicht mehr? Oder wie ist das Geschäftsmodell?
Naja, ein bisschen schon. Also ich meine, wir stehen ja am Anfang und ja, da müssen wir halt einfach schauen, dass wir da irgendwie hinterher sind und dann entsteht ja immer sowas wie so ein Launch. Also wir probieren es natürlich so zu machen, dass die Produkte immer möglichst lang da sind, aber es geht eigentlich nicht immer. Und dann sind die Produkte halt weg und dann ist es halt so und dann müssen wir wirklich gucken, wie wir hinterherkommen.
Aber wie seid ihr denn an die Kunden gekommen? Also es kann ja nicht nur deine Freunde und dein Umfeld gewesen sein.
Genau, also wir haben zum einen, wir hatten uns auch in der Phase, wo wir uns ein bisschen probiert haben zu orientieren in dieser Unternehmerwelt, hatten wir uns auch ein bisschen in Affiliate-Marketing reingearbeitet. Und dann sind wir halt auf die Idee gekommen, so, was ist, wenn wir einfach ein richtig geiles Affiliate-Programm machen? Und haben dann gesagt, so, ja, wir geben, keine Ahnung, 5 Euro für jedes Produkt, was verkauft wird, ab. Also das ist quasi so in unserem Affiliate-Programm drin. 5 Euro pro Produkt, egal welches verkauft wird. Und es ist dann wahnsinnig lukrativ. Und dann habe ich halt auch angefangen, Content zu machen auf TikTok, Insta und so weiter. Und dann ist tatsächlich auch das Video, wo ich über das Affiliate-Programm gesprochen habe, wahnsinnig, also wirklich viral gegangen. Und dann waren die DMs voll mit Anfragen, mit Leuten, die gesagt haben, ey, wie komme ich in das Programm rein und so weiter. Und ja.
Wie viele Aufrufe hatte das Video?
Boah, ich glaube, es waren 100, 200k dann. Es war dann wirklich, ja, zum ersten Mal richtig Klicks für mich. Und ja, dann sind die Leute ins Affiliate-Programm gegangen, haben dann angefangen, das auch zu vermarkten. Wir haben dann dadurch ordentlich Sales gemacht und ja, dann auch natürlich durch unser eigenes organisches Marketing. Aber wir haben tatsächlich bisher keinen Cent für Paid Ads ausgegeben. Also alles komplett organisch und über das Affiliate-Programm.
Wie viel Umsatz habt ihr aus diesen 2200 Euro Invest generiert?
Boah, ich glaube, es waren 3400 sowas.
Okay.
Also die Margen sind halt gerade noch relativ klein, verglichen mit dem, was jetzt, keine Ahnung, was das ESN an Margen hat. Das ist ja jenseits von Gut und Böse. Aber wenn wir halt anfangen, dann muss man das erstmal hochskalieren und dann bekommt man ja immer bessere MOQs, immer bessere Preise, je höher die MOQs dann sind.
Willst du der nächste Christian Wolf werden?
Also ich muss sagen, ich finde Christian Wolf cool und ich feiere auch, was er macht, so mit Moore und so, Das ist schon gescheites Zeug, was er da auf den Markt bringt, aber...
Gescheites Zeug.
Aber ich muss sagen, ich will nicht irgendjemand anders werden. Ich will nicht probieren, irgendjemand zu werden, der ich nicht bin. Ich bin ich und ich habe auch andere Werte rüberzubringen. Und ich meine, es war auch so ein Ding bei mir, da haben Leute auch in die Kommentare geschrieben, ja, Bro ist nicht der nächste Adasachi, weil ich halt durch Deutschland gerannt bin. Und je nachdem, mit wem man mich vergleicht, Adasachi, Christian Wolf, das bin ich nicht, ich bin ich und ich habe mein eigenes Ding, ich habe meine eigene Personal Brand und ich bringe meine eigenen Werte an die Leute und das ist mir auch wichtig.
Was für Werte sind das?
Das ist Unlock Your Potential, also dass man alles schaffen kann und das zeige ich den Leuten auch. Ich meine, alleine mit meiner Persönlichkeit jetzt. Ich bin 18, ich habe ein Unternehmen gegründet, ich bin durch Deutschland gerannt. Ich war in den Top 16 Judoka in Deutschland in meiner Gewichtsklasse. Das sind solche Sachen. Ich meine, schaut mich an, ich kann's. Und wenn ich das kann, dann kann es jeder andere auch. Ich meine, ich bin im Prinzip einfach nur ein ganz normaler 18-jähriger Typ. Nur halt, dass ich mir irgendwann diesen Gedanken in den Kopf gepflanzt habe, dass ich alles schaffen kann und dass man einfach dran glauben muss, egal wie schwer es ist.
Okay. Willst du irgendwann so einen Multimillionen-Exit hinlegen mit deiner Supplement-Firma?
Natürlich. Also will ja jeder, denke ich mal. Aber es ist ja auch irgendwie so ein Baby, was man sich da aufbaut. Also man will ja schon, es ist ja ein Ding, wo man hinterher ist, wo man selber aufbaut und entsprechend auch eine Bindung hat. Deshalb, ich werde sehen, was sich ergibt in Zukunft. Mal sehen, wie das Ding wächst. Und ja, dann schauen wir, ob es ein Multimillionen-Exit wird oder ob ich da länger drinne bleibe.
Interessant. Kommen wir nochmal zu dem Punkt, den ich eingangs erwähnt habe, wie ich denn überhaupt auf dich aufmerksam geworden bin. Du bist gelaufen. 25 Tage, 25 Marathons. Ja. Bist du gelaufen und zwar, wo hast du angefangen?
Also ich wollte eigentlich am südlichsten Punkt Deutschlands starten.
Ja.
Der Punkt liegt aber quasi mitten im Gebirge. Mhm. Und wenn du da solo hingehst, ist es halt ein bisschen gefährlich. Also auch abseits von Straßen. Also die nächste Straße ist, glaube ich, 15 Kilometer entfernt. Mhm. Und es war halt morgens und Nebel. Deshalb haben wir gesagt, machen wir das nicht. Deshalb bin ich an der Fellhornbahn. Mhm. An der südlichsten befahrbaren Straße in Deutschland gestartet. Mhm. Also das ist dann quasi 10 Kilometer nördlicher vom südlichsten Punkt Deutschlands. Mhm. Und genau, dann bin ich halt von dort aus bis zum nördlichsten Punkt auf Sylt gelaufen.
In 25 Tagen?
24.
24?
Also ich hatte tatsächlich am Anfang mit 25 geplant, aber habe dann einfach gesehen, das geht schneller. Und deshalb haben wir das Ganze in 24 Tagen durchgezogen.
Warst du komplett allein?
Also ich habe das immer so organisiert, dass ich von Anfang an Begleitung dabei hatte. Also meine Freundin ist bis über die Schwäbische Alb mit mir im Fahrrad nebenher gefahren. Und dann ist ein Kumpel eingesprungen. David, der hat mich dann wieder begleitet. Und dann sind wir bis Göttingen gekommen. Und dann musste er aber zurück, um seinen Führerschein zu machen. Und dann musste ich von Göttingen wirklich komplett alleine bis nach Itzehoe laufen. Also es liegt nördlich von Hamburg. Das waren, glaube ich, auch 300-400 Kilometer, die ich dann mit 2 Muskelzerrungen, also an jedem Oberschenkel und mit 15 Kilo Gepäck auf dem Rücken gerannt bin.
Wie viele Kilometer waren das denn insgesamt?
Es waren, glaube ich, 1250 oder so.
Und in was für einem Tempo bist du unterwegs gewesen so jeden Tag?
Boah, es war je nachdem, ob ich halt jetzt jemanden dabei hatte, der das Gepäck hatte oder ob ich es selber tragen musste. Also es war an Tagen, da hatte ich mal eine 7er Pace und an Tagen, da hatte ich mal eine 9er Pace. Also es war hat immer ein bisschen variiert, aber es war immer vom Tempo her immer schneller als 10 Minuten pro Kilometer.
Okay, warum hast du das überhaupt gemacht? Was war deine Intention?
Naja, also wie gesagt, mein Ziel ist es ja, jungen Leuten zu zeigen, dass alles möglich ist. Und es war wirklich so ein Ding, ich habe mir überlegt, was ist eigentlich das Unmöglichste, was ich machen kann? Und die Idee kam mir schon vor ein paar Jahren. Da habe ich mir überlegt, ja, was ist, wenn ich einfach die gesamte Länge von einem Land renne? Und da haben mir die Leute, denen ich das dann erzählt habe, auch gesagt so, spinnst du? Das kann nicht sein, das ist nicht möglich. Und meine Mutter hat sich da dann natürlich auch Sorgen gemacht. Aber dann habe ich einfach gesagt, so, nee, ich mache das, weil ich will genau zeigen, dass es möglich ist. Und genau das konnte ich dann den Leuten auch im Nachhinein beweisen. Ich meine, da haben ja auch viele geschrieben und gesagt, so, ich hätte niemals gedacht, dass du das schaffst. Und einfach nur krass. Und dann haben Leute auch angefangen, genau deshalb an sich zu arbeiten und zu trainieren. Und das ist das, was ich bewirken will. Ich will, dass so viele Leute wie möglich da draußen das hier sehen und sich dann vielleicht mal einfach ihre Situation überdenken, überlegen, in welcher Situation sie gerade sind und dann vielleicht einfach anfangen, an sich selber zu arbeiten. Weil es ist nicht schwer, das ist ein Anfang, den man einmal machen muss. Und wenn angenommen jetzt die Zuschauer hier von dem Podcast, würden jetzt nach dem Podcast hingehen und sagen, oh ja, sie fangen jetzt mal an, 10 Kilometer zu laufen, dann würde das denen ihr Leben nachhaltig verändern. Und da bin ich mir sicher.
Also, dass es zwei Sparten gibt von Menschen, die genauso reagieren, wie sie dir entgegengetreten sind, bevor du gelaufen bist, weil dir gesagt hat, das schaffst du niemals und das wird nichts. Das sind entweder die eine Sparte Menschen, die nicht wollen, dass du schaffst. Die andere Sparte ist, die sich das niemals vorstellen können, dass du schaffst, weil ihr Horizont das gar nicht zulässt. Ja? Der Querschnitt der Gesellschaft ist leider so, dass wir sehr begrenzt sind in unserer Denkweise und leider nicht diesen Horizont mehr haben, zu sagen so, hey, Grenzen sind nur im Kopf und Grenzen sind da, um sie zu überqueren oder sie zu zerschlagen. Und umso schöner ist es ja noch, einen 18-Jährigen hier sitzen zu haben, der um die Ecke kommt und Sachen aufzeigt, wo, glaube ich, so manch 40-, 50-Jähriger sich noch ein Beispiel dran nehmen kann. Wie viel positive Zuschriften hast du auf diesen Lauf bekommen?
Boah, das war sehr unterschiedlich. Also es hat sich wirklich eine kleine Community gebildet aus Leuten, die mich wirklich unterstützt haben. Mhm. Da hatte ich dann auch mal immer wieder so einen Zuschauer dabei, der zum Beispiel mitgelaufen ist. Das war wirklich cool. Also
der ist mitgelaufen?
Also zwei. Ich hatte zwei Stück, die mitgelaufen sind. Einer, der ist, der hat mir einfach geschrieben, eine DM. Er war so, ja, ich bin jetzt hier in Kempten. Kann ich mit dir mitlaufen? Und ich war so zu ihm so, ja, es sind 60 Kilometer, aber kannst gerne mitkommen. Und dann stand der morgens um 7 vor meiner Unterkunft und war so, let's go, wir laufen los. Und dann hat er mit mir wirklich, er ist 50 Kilometer mit mir mitgelaufen, musste dann aber zurück, weil er Nachtschicht hatte. Aber ist dann wirklich 50 Kilometer mit mir mitgelaufen, ohne Wenn und Aber, und hat es voll durchgezogen. Und das war einfach geil. Und dann von Göttingen hatte ich dann auch wieder jemanden, der mitgelaufen ist. Das war dann leider nicht so toll für ihn, weil da hatte ich meine Zerrung ganz frisch, die ich mir zugezogen habe. Deshalb war das in sehr langsamem Tempo. Aber ja, und dann gab es natürlich noch das andere Lager von den Leuten, die gesagt haben so, ja, such dir mal ein Leben, mach mal was. Wo ich mir so dachte so, ich mach was, ich renne durch Deutschland, das ist genug Leben. Und das ist auch das, was ich mit meinem Leben machen will. Und Leute, die halt kommentiert haben, ja, er ist nicht Ada Sachi. Wo ich mir auch nur denke, so, nur weil ich renne, bin ich nicht Ada Sachi.
Auch da wieder, weißt du, was witzig ist, wenn dir jemand schreibt, such dir doch mal ein Leben. Du hast ihm einfach, weißt du, was das Thema ist? Ist das immer das Gleiche? Das sage ich auch sehr oft im Podcast. Hater oder Hate, erstens kommt der immer von unten nach oben. Ja? Nummer eins. Nummer zwei ist, Hater sind meistens Personen, die sich durch dich oder wer auch immer da draußen sich getriggert fühlen, weil du eins tust und zwar du hältst dir den Spiegel vor. Wenn du die Extrameile gehst und wenn du erfolgreich bist und wenn du was machst, dann zeigst du diese Person automatisch, wie erfolglos sie ist, in ihrer Wahrnehmung zumindest. Anstatt es aber als Antrieb zu nehmen und zu sagen, ey, pass auf, wenn der Typ das schafft, wenn der das kann, Alter, und du hast ja selber gesagt, du bist nichts Besonderes, du bist ein einfacher Dude, der einfach macht, dann kann ich es doch auch machen. Und anstatt sich ein Beispiel daran zu nehmen oder sich angetrieben zu fühlen von dieser Energie und von dieser Art und Weise, von dieser Disziplin und dem Durchhaltevermögen, nein, geht der Querschnitt der Gesellschaft her und sagt, Bro, such dir mal ein Leben. Ja. Nein, eigentlich, Bro, musst du dir ein Leben suchen. Im Prinzip hat er sich selber das gesagt und nicht dir, denn er hat kein Leben, weil sonst würde er sich nicht diese 10 Sekunden Zeit nehmen, dieses Kommentar zu verfassen, sondern würde vielleicht anders drüber nachdenken.
Ja, also es war auch wirklich krass, weil es gab wirklich Leute, wo ich mir dann auch dachte so, was ist los mit euch? Die unter meinen Videos kommentiert haben, ja, das ist KI. Also weil ich halt meine Kamera dabei hatte und der Hintergrund verschwommen war. Und dann haben mir Leute wirklich vorgeworfen, dass ich KI bin. Und dann gab es einen Typen, der hat wirklich unter jedes von meinen Videos einfach kommentiert, ja, das ist KI, hört nicht auf den. Weil ich mir dann auch so dachte, so, was willst du eigentlich?
Als Content Creator kann ich dir eine Sache sagen, es bringt dir Reichweite. Also von daher sprich hier mein großes Dankeschön aus.
Da hast du recht. Aber ich muss auch sagen, Hate nimmt mich nicht mit, weil ich weiß, wer ich bin und ich bin mir in meiner Persönlichkeit her auch so sicher, dass ich mich nicht von sowas verunsichern lasse. Im Gegenteil. Ich meine, das nimmt man und wenn jetzt jemand schreibt, so ja, such dir ein Leben, das schaffst du eh nicht. Dann sage ich, guck hier, guck mein Leben, ich schaff das. Und das ist dann so ein Ding, klar, Viele Leute sind stur, viele Leute kriegst du damit nicht überzeugt. Aber wenn es nur einer mehr ist, dann habe ich mein Ziel erreicht.
Die wollen auch gar nicht überzeugt werden, ich kann dich beruhigen. Also ich mache jetzt fast 5 Jahre Content und es gibt immer 2 Lager. Das eine, das feiert dich, wobei ich immer sage, man muss mich gar nicht feiern, also ich muss auch nicht geliebt werden in der Masse. Und dann gibt es das Lager, die nehmen sich was mit raus, deren Leben du dann maßgeblich veränderst, wo es dann einen positiven Impact gibt auch, die das dann auch so richtig wahrnehmen. Und dann gibt es das Lager, das hasst dich einfach, nur weil du da bist, nur weil du existierst und weil du irgendwas machst, was sie nicht machen wollen oder machen können, weil sie einfach lieber in ihrer Komfortzone sitzen, Netflix schauen, irgendwas, eine dicke Pizza sich reinschieben, ja, die 50. Folge How I Met Your Mother reinziehen oder keine Ahnung und einfach nichts aus ihrem Leben machen. Sich aber wünschen, sie hätten mehr vom Leben, aber das ist genauso wie am Hauptbahnhof in Stuttgart auf die Titanic zu warten, die wird leider nicht kommen, ja. Und da kommst du daher und triggerst wieder. Und ich kann dir sagen, wenn du noch mehr in die Öffentlichkeit gehst und wenn du noch bekannter werden solltest, es wird nicht weniger. Aber das Schöne, und das ist das Tolle mal von so einem jungen Menschen zu hören, weil Hate ist die Vorstufe von Mobbing in meinen Augen. Das kann dazu führen. Und Mobbing hat viele hässliche Beispiele in der Vergangenheit schon gezeigt, was passieren kann. Menschen nehmen sich ihr Leben, verletzen sich, tun sich was an. Psychische Probleme gehen damit einher. Und umso schöner ist es, so einen jungen Mann wie dich hier sitzen zu haben, der Herr seiner Sinne ist, weiß, was er kann, weiß, wer er ist, sich nicht davon zu erschüttern zu lassen, von irgendwelchen Internet-Trollen, denn du hast es schon in der Vergangenheit bewiesen, das hast du selber gesagt, selbst dein Umfeld hat ja nicht an dich geglaubt und auch darüber hast du dich hinausgesetzt.
Ja, also das war ja auch vor allem, als es um mein Unternehmen ging, weil meine Familie, die ist keine Unternehmerfamilie, meine Familie besteht komplett aus Beamten. Also mein Vater ist Polizist, meine Mutter arbeitet beim Verkehrsministerium, mein Opa ist auch Lehrer, meine Tante ist Lehrerin und die andere Tante ist auch wieder Polizistin. Also es ist einfach ein ganz großes Umfeld aus Beamten. Und als ich dann halt reingekommen bin und gesagt habe, so ja, ich möchte nicht studieren nach der Schule, dann war der Aufschrei erstmal schon relativ groß. Und ja, das ist natürlich, Leute fühlen sich immer dann ein bisschen getriggert, wenn man was macht, was einfach gegen den Strich geht.
Ja, vor allem deine Eltern haben sich auch, glaube ich, was anderes für dich vorgestellt schlussendlich.
Ja, das schon. Also ich glaube, sie hatten, auch meine Großeltern vor allem, hatten ja auch immer das Bild im Kopf, so, dass man studiert nach der Schule und dass es was Selbstverständliches ist und dass es der einzige Weg ist, um was zu erreichen. Und damit erstmal aufzubrechen und zu sagen, so, ja, es gibt noch andere Wege und ey, das, was ich jetzt hier gerade mache, ist eigentlich das, was ich machen möchte. War dann wirklich ein großer Schritt für mich und auch schwer. Aber ich muss sagen, irgendwann habe ich dann zum Beispiel auch meine Mutter überzeugt davon bekommen, weil wenn sie sieht, wie viel Arbeit ich da reinstecke, wie viel ich mache dafür und auch ich ihr irgendwann die Angst nehme, dass das Ganze schief geht, weil Eltern und Umfeld, das Umfeld hat immer Angst. Man hat immer Angst, dass irgendwas schief geht, dass man was macht, das nicht sicher ist. Und ich glaube, das Dümmste, was man machen kann, ist, auf die Sicherheit zu gehen, wenn man ein Leben lebt, was man eigentlich gar nicht leben möchte. Das ist, ja.
Was macht dein Papa beruflich bei der Polizei?
Er hat früher, war auch in der Einsatzhundertschaft und halt das typische Streifending, aber jetzt macht er Cybercrime. Also quasi diese ganzen Scammer und so.
Genau. Okay. So den Tinder-Schwindler irgendwie auf die
Spur. Ja, genau, quasi. Ja.
Okay, spannend. Ja, jetzt bist du eingangs ja hier reingekommen, dann haben wir kurz geredet, dann hast du was gedroppt, bevor die Kameras angegangen sind, weil ich merke, du suchst ja immer so die nächste Herausforderung. Das heißt, wenn du die eine gemeistert hast, dann suchst du schon die nächste.
Ja.
Und die ist welche?
Ich möchte jetzt einfach mal ein Jahr reisen gehen. Also am Mittwoch geht mein Flieger nach Singapur erstmal. Und dann fliege ich nach Australien, mache da ein bisschen Work and Travel und möchte dann einfach ein bisschen weiterreisen. Und ja, ich denke, das ist einfach für mich auch ein Ding, dass ich einfach mal die Chance habe, die Welt zu sehen. Ich meine, es gibt so viele junge Menschen, vor allem auch jetzt in meiner Stufe persönlich, in meiner Stufe Leute, wo ich gefragt habe, so ey, was machst du nach der Schule? Ja, ich habe mich schon für ein Studium eingetragen, das fängt dann und dann an und dann habe ich noch 2 Wochen Pause. Wo ich mir dann so dachte, so ja, kannst du machen. Aber ich glaube, das ist oft auch ein Ding, dass die Leute sich einfach in diese Position reinzwängen lassen von ihrem Umfeld, obwohl sie es vielleicht auch gar nicht wollen oder vielleicht erstmal ein Jahr Pause machen wollen oder reisen gehen wollen. Dann denke ich mir so, ja, ich nehme diese Chance, ich gehe jetzt mal reisen, ich sehe mal die Welt und nebenher werde ich mein Unternehmen genauso weiterführen, wie ich es jetzt mache. Und das ist halt, ja, für mich auch einfach ein Ding, so ein kleiner Traum, der dann in Erfüllung geht, dass man einfach mal die Welt sehen kann. Und ich glaube, das sollte jeder mal machen.
Wen nimmst du mit auf die Reise?
David.
Also,
ich dachte, du sagst deine Freundin.
Ist deine Freundin eifersüchtig auf David oder hält sich das in Grenzen?
Ja, schon ein bisschen.
Echt?
Also, sie fängt jetzt auch eine Ausbildung an, deshalb konnte sie nicht mitkommen.
Ja.
Und ja, ich hatte diesen Plan mit David auch schon, bevor wir uns kennengelernt hatten. Deshalb, ja, als ich jetzt dann gesagt habe, so ja, ich bin dann wahrscheinlich weg, so, ne? War es natürlich hart für sie.
Ja, ein Jahr. Ich meine, ja. Hallo, das ist ja auch für eine Beziehung nicht gerade so einfach.
Nee, überhaupt nicht.
Wie lange seid ihr schon ein Paar?
Jetzt 7 Monate bald. Also relativ frisch noch.
Ist das deine erste Freundin?
Meine zweite.
Deine zweite.
Aber meine erste richtige. Also hatte mal so eine Kindergartenbeziehung, aber...
So Händchen halten und
ja,
so.
Ja, genau.
Ach Gott, wie süß. 7 Monate, okay, spannend. 7 Monate und du setzt dich schon richtig... unter Druck, ja, Grenzen testen und gucken, was eure Beziehung so aushält.
Ja, schon, aber ich denke, also ich habe da wirklich einen Menschen gefunden, der für mich jetzt einer der wichtigsten Menschen überhaupt ist.
Deine Freundin?
Meine Freundin, ja.
Mhm.
Und ja, deshalb werde ich alles tun, dass das auch gut geht, wenn ich weg bin, und habe auch den ganzen Freunden schon gesagt, ey, falls irgendwas ist, ne, ja, kann sie euch immer anrufen, ne, dass das Ganze halt steht und dass ich auch immer für sie da bin, auch wenn ich halt nicht physisch da bin. Das ist mir persönlich wirklich wichtig. Also auch einfach diesen Kontakt weiter zu haben und dass man dann genauso zurückkommt, wie man sich getrennt hat.
Würdest du sagen, dass deine Freundin die Frau ist oder die Freundin oder das Mädchen, mit der du alt werden möchtest?
Ja.
Wirklich?
Ja, 100%. Also klar, ich bin jetzt 18. Das ist jetzt ja schon eine sehr radikale Aussage in dem Alter.
Wie alt ist deine Freundin?
Sie ist auch 18.
Okay.
Also sie wird morgen 19.
Liebe Freundin von Finn, wir haben gerade, glaube ich, Pluspunkte gesammelt. Ich habe einfach mal vorgegriffen und bin hergegangen und habe mal dieses ein Jahr Beziehungspause kurz mal wieder geregelt. Denn er hat gerade gedroppt, er will mit dir alt werden. Falls er das noch nicht gesagt hat, jetzt haben wir es auf Kamera.
Genau. Das wird man dann sehen in 10 Jahren. Ich meine, das Ganze ist ja im Internet, aber ich denke, das wird schon so laufen, wie ich es mir vorstelle.
Ist das so deine große Liebe, deine Freundin?
Ja.
Echt?
Definitiv, ja.
Oh Gott, das ist ja... Heute habe ich nur romantische Gäste hier. Was ist denn los, sag mal? Das ist ja Wahnsinn. Mit 18 Jahren. Weißt du, was ich ganz, 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 ganz toll finde? Ich habe ja selber 4 Kinder. Und was ich großartig finde bei dir mit 18 Jahren ist, du hast eine klare Vorstellung von deinem Leben und du triffst Aussagen und ich kaufe sie dir auch ab. Ja, also ich habe ja schon das eine oder andere mit Menschen geredet, die mir was erzählt haben, wo ich dachte, yo, Brudi, alles klar, red du mal weiter. Aber du sitzt da in voller Pracht, stehst im Saft, wie wir im Schwabenländle sagen würden, ja, und triffst Aussagen und ich kaufe dir die ab und ich glaube dir das auch. Und ich glaube auch, wenn du sagst so, hey, das ist die Frau meines Lebens, ich will mit dir alt werden, Punkt. Auch wenn wir jetzt ein Jahr lang physisch voneinander getrennt sind, aber ich brauche das für meine Entwicklung, ne, weil du willst dich ja weiterentwickeln, du willst ja immer weiter, immer höher, immer schneller. Und ich glaube, deine Freundin hat dich ja auch so kennengelernt schlussendlich. Ich weiß ja, wer du bist.
Klar.
Und dass du sie auch diehard liebst, ja, an der Stelle. Aber trotz allem, unabhängig von der Liebe, ist es ja auch eine krasse Entscheidung. Also du verlässt ja nicht nur das Land, du gehst ja in einen anderen Kontinent. Ja? Singapur, Australien. Ich mach mal ein bisschen Work and Travel. Das hört sich ja nett an, aber in der Umsetzung ist es ja schon eine radikale Entscheidung.
Ja, schon, aber ich glaube, es ist auch so ein Ding, dass es einen immer dorthin zieht, wo man halt nicht ist oder das, was am weitesten weg ist, weil es halt was komplett anderes für einen selbst ist. Ich meine, ich war jetzt das einzige Mal, dass ich Europa verlassen habe, war jetzt mal für einen Schüleraustausch in den USA. Und ich finde die USA jetzt nicht so wahnsinnig anders wie Europa, auch von Tieren und Pflanzen und so mäßig. Aber wenn man dann zum Beispiel nach Australien kommt oder Südostasien, wo die Menschen dann anders ist, das ist so ein Ding. Die Erfahrung möchte ich persönlich einfach sammeln, weil ich weiß, dass es mich weiterbringen wird und ich weiß, dass es mir einfach so viel Lebenserfahrung geben wird, die mich einfach so weit bringen wird.
Aber hast du keine Angst vor dem Ungewissen?
Nein. Also das Ding ist, das ist wirklich so ein Ding, das ist ganz fest in mir verankert. Und wenn es Leute gibt, die so wirklich Angst haben, zum Beispiel auch in meiner alten Klasse, die Angst haben, so was passiert, wenn es weitergeht, was passiert nach der Schule, war es bei mir wirklich immer so ein Ding, dass ich gesagt habe, so ja, hab keine Angst vor der Zukunft, weil du hast sie einfach selber in der Hand. Ich meine, klar, es passieren Sachen, auf die kann man sich nicht einstellen. Also zum Beispiel, mein Vater hatte mal Krebs bekommen, meine Eltern haben sich getrennt. Das sind Sachen, auf die kannst du dich nicht einstellen. Aber es gibt trotzdem immer diesen Faktor von dir selber. Weil du kannst selber die Zukunft so verändern, wie du willst. Und du kannst selber dich an den Ort bringen, wo du gerne wärst. Ich meine, vor 2 Jahren habe ich gesagt, habe ich zu David gesagt, ich will, dass wir dieses Unternehmen starten. Und wenn wir 18 sind, dann läuft das Ding. Und da habe ich ihm auch gesagt, 2024, 2025, wenn wir dann da sitzen und uns den Bitcoin-Kurs anschauen, dann wird das Ding bei 100.000 sein. Und genauso ist es passiert, wenn wir uns einfach hingesetzt haben, uns reingearbeitet haben, gesagt haben, wir haben in unserem Unternehmen. Und ich meine, man sagt ja immer so schön, von nichts kommt nichts. Aber wenn man einen Input gibt, dann kriegt man auch einen Output. Auch wenn man sich da ein bisschen für gedulden muss.
Dein Papa hat den Krebs überstanden, nehme ich mal an. Was hatte er genau?
Nierenkrebs war das.
Okay. Wie lange ist das her?
Boah, das ist jetzt auch, ich glaube, 4 Jahre her.
Gar nicht mal so lang.
Das war auch so ein Ding, was mich auch persönlich wahnsinnig mitgenommen hat.
Mhm.
Und ich hatte wirklich, Sachen in meinem Leben, wo ich einfach gesagt habe, so, das ist eine harte Situation. Es nimmt einen selber mit. Aber dann bin ich auch zu einer wirklich schönen Realisation gekommen am Ende. Weil es war so, das Mal, wo ich dann wirklich so in dieser Krise drinne war, als mein Vater Krebs hatte. Und er saß mir wirklich an Weihnachten, alle heulend unterm Weihnachtsbaum und wussten nicht, ob es ein nächstes Weihnachten mit meinem Vater gibt. Und es war einfach eine schlimme Zeit. Aber was ich dann in der Zeit gemacht habe, war auch mehr trainieren, angefangen, mich ein bisschen abzulenken, ein bisschen mich weiterzubilden und so weiter. Und dann ging das Leben weiter und irgendwann hieß es dann, der Krebs ist weg. Und was ich mir denke ist, das Wichtigste, was du im Leben brauchst, ist, dass du einfach reflektieren kannst. Dass du reflektieren kannst über die Sachen, die passiert sind und die passieren und dass du dann trotzdem diese Zuversicht hast, dass das Ganze ein Ende hat. Dass alles ein Ende hat. Also klar, es ist jetzt wirklich, also auf den ersten Blick ist, dass alles ein Ende hat, nicht so schön, weil die guten Sachen haben ein Ende. Aber die schlechten Sachen genauso. Und wenn man wirklich gut daraus reflektiert, dann wächst man daraus. Und das ist wirklich so ein Ding, das habe ich gelernt. Das ist jetzt tief in mich eingebrannt. Und ich weiß, wenn ich irgendwann mal in der Scheiße drinstecke, wenn ich denke, es gibt keinen Ausweg, dann kommt irgendwann das Licht am Ende vom Tunnel und dann geht es einem besser. Und dann ist man daraus gewachsen. Da bin ich mir sicher.
Stark. Die Trennung deiner Eltern, fand die in der Phase statt oder war das schon vorher der Fall gewesen?
Das war letztes Jahr.
Also letztes Jahr?
War dann tatsächlich danach. Also es war dann auch ein bisschen mit den Folgen vom Krebs, also einfach mental, dass den Eltern beiden nicht wirklich gut ging. Und dann kam es zur Trennung. Es war wirklich hart für alle.
Hast du Geschwister?
Ja, ich habe einen kleinen Bruder.
Mhm. Wie alt ist der?
Der ist jetzt, der wird jetzt 14.
Mhm.
Genau. Und das war für mich auch hart, vor allem, weil ich halt immer schauen wollte, dass es meinem Bruder gut geht. Weil das war für mich immer das Wichtigste.
Mhm.
Also klar, wenn es den Eltern scheiße geht, das sieht man halt. Und es ist immer wirklich schlecht für einen selbst, wenn man, keine Ahnung, den Vater weinen sieht, weil das ja eigentlich normalerweise eine Bezugsperson ist. Da kommt man auch durch. Und ich muss sagen, im Nachhinein haben sich jetzt auch für meine Mutter neue Sachen ergeben. Ihr geht es deutlich besser, weil sie hatte wirklich so eine Phase, wo es ihr überhaupt nicht gut ging. Und
mental?
Mental, ja. Mhm. Und es ist dann einfach schön zu sehen, dass sich die Menschen so erholen und dass dann trotzdem aus was eigentlich ein Leben so krass aufwühlen kann, vor allem auch von meinem Abitur, dass da trotzdem was Gutes rauskommt und dass man trotzdem dann an einem Punkt ist, wo man sagen kann, man hat das überstanden Und es geht mir jetzt persönlich auch besser damit so.
Du hast sehr viel miterlebt die letzten 2 Jahre.
Ja.
Zumindest
viel.
Was Familie angeht, auch so, ne? Auf emotionaler, psychischer Ebene. Was war dir eigentlich in dem Moment wichtiger? Das Wohlergehen deines kleinen Bruders oder selber irgendwie mit der ganzen Sache klarzukommen?
Das Wohlergehen von meinem Bruder.
Ernsthaft?
100%.
Weil du ihn leiden gesehen hast, so, oder?
Ja, also vor allem mir ist es halt einfach wichtiger, dass es ihm besser geht. Und wenn es ihm gut geht, dann geht es mir auch gut. Und das ist einfach so ein Ding. Und wenn sich halt die Eltern streiten oder man da Sachen mitbekommt und es einen mitnimmt, dann braucht man als kleiner Bruder auch noch jemanden, der für einen da ist. Und deshalb bin ich immer für ihn da. Also Grüße gehen raus, Kalle. Der schaut sich das Ding bestimmt auch an.
Wie heißt der?
Kalle.
Kalle. Kalle, du hast einen richtig coolen großen Bruder an der Stelle.
Genau. Ja, es war mir auch in der Phase wirklich sehr wichtig. Und ja, dann stellt man auch das Wohl von jemand anderem auch mal kurz über sein eigenes. Weil ich weiß, ich komme da raus und ich weiß, ich habe die nötige mentale Stärke auch dazu.
Ich glaube immer noch nicht, dass du 18 bist. Also ich weiß nicht, du hast jetzt in der letzten Stunde viel erzählt, viele Seiten von dir gezeigt. Und ich kann es, glaube ich, jetzt zum dritten Mal nur wiederholen. Also ich bin älteren Menschen, viel älteren Menschen als dir gegenüber gesessen, die nicht die geistige Stärke von dir hatten und auch nicht die krasse Disziplin und das Durchhaltevermögen und trotzdem die Empathie, ja, weil du bringst ganz viele Attribute mit, die oftmals nicht alle zusammen in einer Person zu finden sind. Weil meistens hast du so, wenn du jemanden hast, der ist fleißig, diszipliniert, Durchhaltevermögen, dann fehlt ihm vielleicht für gewisse Themen die Empathie. Dann hast du es wieder umgekehrt. Aber wie ich finde, in meiner Wahrnehmung, in sehr, sehr seltenen Fällen findest du Menschen, die wirklich ganz viele Attribute in einer Person vereinen. Und das auch noch in so einem jungen Alter. Und deswegen finde ich es krass. Also ich finde es richtig, richtig, richtig gut. Deine Eltern haben gute Arbeit geleistet. Grüße gehen raus an, wie heißt der Papa?
Dirk.
Dirk und?
Katrin.
Dirk und Katrin. Ihr habt perfekte Arbeit geleistet mit eurem Sohnemann. Aber ich glaube, dein Weg wird noch ziemlich spannend,
ja.
Abenteuerlich. Nichtsdestotrotz wollte ich dich schnappen, bevor du nach Australien abhaust, ein Jahr auf dein Work and Travel. Wann geht's los?
Mittwoch. Also
jetzt am Mittwoch?
Jetzt am Mittwoch. Also wir fahren am Mittwoch
gut
nach Paris, fliegen dann von Paris nach Singapur und dann, genau.
Also, merkt euch seinen Namen, Finn. Ja, findet man nicht, ich werde dich verlinken, ich werde dich in meiner Story posten, dass alle mal deine Reise sehen. Aber mein Wunsch ist es auf jeden Fall, dass wir wieder zusammensitzen werden.
Ja, auf jeden Fall.
Spätestens, wenn du den Multimillionen-Exit von deiner Firma hinlegst oder die nächsten Steps mit deiner Freundin eingeläutet werden oder ich Trauzeuge sein darf. Aber nein, wirklich, ganz, ganz toll, was du bisher gemacht hast mit deinen 18 Jahren. Ganz, ganz toll. Ich finde, du wirst nicht nur jüngeren Menschen, sondern auch, glaube ich, älteren Menschen Mut zusprechen, zeigen, dass man durch schwere Zeiten kommt, dass nach schweren Zeiten auch gute Zeiten folgen. Oder wie du vorhin so schön gesagt hast, das Licht am Ende des Tunnels. Und ich freue mich, dass du hier warst.
Ja, ich mich auch. Also war wirklich ein sehr schönes Gespräch, was ich mit dir hatte. Und ja, es freut mich einfach, dass ich das auch an euch da draußen teilen kann, hier meine Mission mitteilen kann und ich würde mich freuen, wenn ihr da draußen einfach mal hingeht, euer Leben überdenkt nach dem Podcast und euch vielleicht hinsetzt und dann einfach mal anfangt, 10 Kilometer zu laufen und schaut, was es mit euch macht. Vielleicht ist es der Anfang von was ganz Großem. Das wäre wirklich so ein Wunsch, den ich an die Leute da draußen hätte.
In diesem Sinne, lasst uns alle gemeinsam loslaufen. Schön, dass du da warst.
Vielen Dank.